Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Recruiting Basics. Einfach, klar, praxisnah. Und vielen Dank, dass du gerade zuhörst. Wir freuen uns sehr darüber. Mein Name ist Stefan Berndt und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung.
Und mein Name ist Arthur Reich und ich brenne für Talent Acquisition und Recruiting.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden Episode unseres Podcasts Recruiting Basics. Heute haben wir die Ehre, Michael Witt bei uns zu begrüßen. Michael ist der Mensch, den du kontaktieren solltest, wenn du dein Recruiting auf der Strategieebene betrachten willst. Er ist der Gründer von Lebenswelt Recruiting und hat sich einen Namen gemacht durch seine innovativen Ansätze und erfolgreichen Strategien im Recruiting. Michael bringt viel Erfahrung im Recruiting mit, hat starkes methodisches Wissen und bringt eine Perspektive auf das Thema, was an Flughöhe seinen Vergleich sucht.
Recruiting Basics. Heute haben wir einen besonderen Gast in der Interviewfolge, den Michael Witt. Michael kenne ich schon seit vielen Jahren in meinem Netzwerk und bin daher super gespannt, heute mit ihm zu reden, mit unserem Recruiting-Strategen, und sage ein fröhliches Hallo. Hallo Michael, hallo Stefan.
Hi zusammen.
Und von mir auch ein sehr fröhliches, gut gelauntes, bestwetteriges Hallo vom Bodensee zurück.
Ah, da bin ich ein bisschen neidisch jetzt auf dem Bodensee, aber ja, freut mich. Schön, dass du da bist. Wir hatten eingangs im Gespräch so ein bisschen besprochen, was wir eigentlich im Recruiting Basics Podcast verfolgen, nämlich wirklich kleine Schritte, kleine Grundlagen für alle RecruiterInnen oder HR-Verantwortliche, die Recruiting machen, die Recruiting besser machen. Und das sind tatsächlich sehr, sehr basic Themen wie: hab deinen Prozess im Griff, mach am Anfang klar, was du vorhast und was du da von den einzelnen Stakeholdern brauchst. Wirklich Grundlagen in der Zusammenarbeit. Michael, fällt dir irgendwas ein, wo du sagst, vergess das auf keinen Fall, wenn du im Kickoff mit dem Hiring Manager sitzt?
Im Kickoff mit dem Hiring Manager, wo es um eine konkrete Stelle geht,
die auch besetzt werden soll, freigegeben ist, also der Teil ist.
Ich muss gerade sagen, ist sie freigegeben, ist es eine Nachbesetzung, und was hältst du denn? Darfst du die besetzen? Grundsätzlich, ich denke, über die Basics habt ihr ja besprochen. Ich gucke sowas ja immer aus so einer anderen Flughöhe an, nicht anderen Flughöhe, weil es despektierlich klingen soll, sondern weil es halt mein Ansatz von Recruiting ist. Du musst mit dem Hiring Manager das besprechen, was du schon sagtest, was du von ihm brauchst, um den Prozess weiterverfolgen zu können. Ja. Darum geht's dann, zu beschreiben und zu besprechen, wenn du ein Interview-Staging eingeführt hast, eine Interview-Matrix hast, in der du festlegst, wer wann wo spricht, kann das ein Thema im Kickoff-Gespräch sein. Wenn du je nachdem, und wir sprachen über Governance, auch externe Hubs betreust, ist das Prozessthema, wer macht Termine und so diese Sachen ein Thema. Auch da gibt's ja dann auch Betreuungs- und Wertschöpfungstiefen, die du an die Standorte rausgibst, das gilt zu besprechen und nochmal klar zu ziehen. Und wenn es neue Führungskräfte sind oder so, gilt es wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr grundsätzlich Inhalt zu machen. Wenn es erfahrene Führungskräfte sind, gilt es zu prüfen, wie tief die Recruiting-Dienstleistung gebraucht und verwendet werden muss. Also das ist ja so dieser Hebel, den man als Recruiter spielen muss. Wo muss ich eingreifen, wo muss ich nicht eingreifen? Wo brauche ich mein Handlungswissen, um Prozessqualität hochzuhalten? Und wo läuft schon gut und wo reicht's, wenn ich den Funnel sauber fülle?
Ja, wenn ich dir jetzt so zuhöre, sehe ich eine ganz schön lange Checkliste werden, also was braucht es? Interview-Matrix, wer macht die Interview-Terminierung einfach, wer findet Zeit? Neue versus erfahrene Führungskräfte. Wie lang muss so ein Kickoff sein, dass das alles untergebracht ist, und vor allem, was muss man tun als Organisation, um das auch möglich zu machen?
Das Interview geht 20 bis 30 Minuten, weil die Interview-Matrix ist ja fertig.
Also, nee, ich meine tatsächlich das Kickoff, wirklich die Zeit, die du mit dem Fachbereich am Anfang investieren musst, um einen sauberen Prozess aufzusetzen, 20 bis 30 Minuten.
Den Prozess oder das Kickoff. der Prozess, der kann, je nachdem, wie du den aufbaust, ob du tatsächlich jedes Blatt Papier, jeden Klick da reinschreibst, also schon Richtung Micromanagement, einmal das Ganze austest, alle Stakeholder mit integrierst, dann Input-Output-Themen reinschreibst und dann die Qualität und noch die SLAs, die Laufzeiten und die Phasen reinmachst, dann kannst du 3 bis 6 Monate rechnen, ohne ihn zu implementieren.
Ja.
Das sind aber die Basics. Wir reden ja heute über Basics.
Aus meiner Sicht. Das stimmt.
Also, das sind ja alles die Themen, über die wir sprechen. Rückmeldezeiten, wer geht wann ins Interview und warum, was sprechen wir denn in den Interviews 1, 2, 3? Wir haben ja eine Interviewstrecke, einen Informationsbedarf, den wir in der Interviewstrecke erfahren wollen und auch geben wollen. Den müssen wir dann halt auf 3 Termine sinnvoll aufteilen und so weiter und so fort. Das muss halt einmal durchbesprochen werden. Und da sprechen wir da auch noch gar nicht über Technologisierung und Automatisierung. Da sprechen wir tatsächlich nur um Swimlanes malen, Kästchen schreiben, vielleicht eine Racy oder Razi-Logik reinbauen und dann drüber zeichnen und sagen, Time to Market von der Stelle ist 2 Tage, Interview wollen wir, Briefing-Interview machen wir in 5 Tagen und wenn eine Bewerbung reinkommt, gucken wir, dass wir die in 48 Stunden bearbeitet haben. So, also das sind die absoluten Basics.
Ja. Würdest du das, also ich bin jetzt natürlich in so einem Konzern, da ist mir das alles sehr, sehr bekannt. Ja. Würdest du genau das Gleiche auch für kleinere Firmen empfehlen oder würdest du das abspecken?
Also abspecken würde ich es nicht. Das speckt sich anhand der Organisation ab, weil schon mal weniger Stakeholder dabei sind oder einiges in Personalunion läuft. Also du wirst dann nicht Schwerbehindertenvertretung und Betriebsrat haben, das wird dann eine Person sein. Personalreferenten werden wahrscheinlich auch noch eine große Rolle spielen oder eine größere. Und je nachdem, welche Größe wir haben, sind das dann auch Personalunionen zum einen. Zum anderen glaube ich, dass in kleineren Prozessen auch die Einstellungsvolumina eine Rolle spielen. Also stellst du 2 Leute im Jahr ein, dann musst du halt wissen, wie. Dann musst du schon mal einen Prozess aufgemalt haben, aber dann wirst du keine redundanten, repetierbaren, standardisierten Prozesse brauchen. Stichwort McDonald's-Prinzip, dass überall die Pommes gleich schmecken. Das muss ja in einer größeren Organisation sein. Egal welcher Recruiter dahinter sitzt, brauchen wir dieselbe Prozessqualität. Klar, individuelle Noten im Gespräch und so haben wir immer, aber wenn du den Prozess nur anguckst, muss der Prozess bei jedem das Gleiche tun. So. Das ist die Voraussetzung eines guten Prozesses. Das brauchst du bei 2 Einstellungen im Jahr wahrscheinlich nicht. Da darfst du dann halt nicht in Chaos versinken und sagen, oh Kacke, wie war das vor einem Jahr? Sondern vielleicht doch mal mitschreiben oder so. Wenn du mehr einstellst, würde ich schon einen Prozess zeichnen. Du wirst aber nicht wahrscheinlich jeden kleinen Handschritt von wer macht Terminvereinbarung, wer sendet ab, wer legt die Stelle im ATS an, wer macht das Redesign des Kanalportfolios, wer muss die Information haben, auf welchen Kanälen was geschaltet wird, wer hält nach, wenn nach 2 Wochen kein Interview zustande gekommen ist. Und wer so, das sind große Prozessthemen, wo ich in größeren Organisationen mache. Also wenn wir dann in eine strategische Recruiting-Programmatik eintreten, was ich auch mittlerweile als Basic sehe, wo wir dann sehr zielgenau auch Kanäle bewerten, eingreifen und iterativ quasi bewerten kann. So, das sind Sachen, die du halt bei einem größeren Einstellungsvolumen integrieren musst, um dann da schneller und besser zu sein. Und Stichwort Stellenbriefing, wenn du dann mit so Portfolios arbeitest und quasi strategische Kanalportfolios bewirtschaftest, kannst du das natürlich auch noch ins Briefing reintun und kannst sagen, ich habe mir da eine Stelle angeguckt, ich habe die in Karton 3 bewertet, in Karton 3 liegen folgende Recruiting-Kanäle, das machen wir jetzt und wenn in 2 Wochen nichts läuft, dann melde ich mich wieder.
Wundervoll. Ja, es ist, ich glaube, Du sagst so ganz nebenbei ein paar Sachen, die eigentlich super klar sein müssen, nämlich mal dir einen Prozess auf, egal in welcher Größe, und je mehr du einstellst, desto mehr musst du am Ende, ich sag mal, Regeln definieren, die dafür sorgen, dass deine Pommes immer gleich schmecken. Mhm. Und im Recruiting bedeutet das, dass deine Auswahl auf eine gewisse Art und Weise objektiv, transparent und vielleicht im besten Fall sogar valide ist, ja. Mhm. Aber dass du eine verlässliche Timeline hast, von wann bis wann oder wie lange muss ich warten, bis ein Vertrag unterschrieben ist. Richtig, ja, und das kannst du natürlich nicht, wenn du einfach irgendwie immer orakelst und irgendwas machst. Und je klarer dein eigener Recruiting-Prozess ist, das höre ich jetzt raus, so als Recruiting-Organisation, desto leichter fällt es dir, die Notwendigkeiten auch an deine Schnittstelle zu spielen. Also auch klar zu sagen, pass auf, ich brauche das, das, das von dir. Ja. Weil wenn ich dir jetzt so im ersten Schritt zuhöre, klingt das auch nach sehr, sehr viel Kommunikation zum Fachbereich. Weil für die, die hiren vielleicht tatsächlich einmal im Jahr, die sind dieses Unternehmen, was nur einmal hirrt. Und wenn die das zum ersten Mal sehen, dann ist das natürlich erstmal viel. Also das stelle ich mir vor und das höre ich auch tatsächlich von vielen Recruitern, die in sowas stecken. Hast du denn da für dich, Junge, du sagst, hey, liebe Organisation, mach doch das und dann versteht auch das Business, der Fachbereich besser, was ihr tut? Ja,
ja und nein. Also es gibt ja auch schon Ansätze, wir brauchen keinen Recruiting-Prozess. Wenn man sich dann anguckt, ist es dann letztendlich doch ein Recruiting-Prozess, weil es ist eine Handlungskette. Also das heißt, ohne aufeinander folgende Schritte funktioniert es im Recruiting nicht. Ohne Administration und kreative Elemente, also das Ambidextrie, funktioniert Recruiting nicht. Es gibt einfach Dinge, die es im Recruiting braucht, um Recruiting qualitativ hochwertig zu tun. So, das werden wir immer haben und das wird bleiben. Zum Fachbereich hin gibt es definierte Schnittstellen. Eigentlich in jedem Prozess sind in jedem Unternehmen relativ ähnlich. Du kannst natürlich Peer-Recruiting-Prozesse einführen, wo du das Framework rausgibst und steuerst. Die lassen wir jetzt mal weg, weil das ist dann nochmal eine andere Wertschöpfungsstufe. Aber es klingt immer nach brutal viel Arbeit und erstmal auch Angst. Oh, meine Arbeit wird jetzt in Schablonen gegossen, ich habe keine Freiheit mehr, ich kriege jetzt da eine Matrix und kann nicht mehr in der Matrix arbeiten, dann werde ich getrackt, gläserner Mitarbeiter und so, da kommen ja dann auch noch richtigerweise Arbeitnehmervertreterinnen ins Spiel. Es ist aber so, dass Recruiting nach wie vor ein am Prozess gemessenes Business ist. Es gibt kaum irgendwie in HR auch eine Abteilung oder eine Disziplin, die so prozesslastig agiert wie das Recruiting. Also nimm mal PE, Payroll vielleicht noch, Assignments, aber so. Aber es gibt wenig, das so ganz hart auf den Prozess. Wenn du fragst, wenn du Leute hörst, die sagen, ich muss mein Recruiting optimieren, dann ist es immer der Prozess, den die meinen. Weil im nächsten Satz kommt immer der Recruiting-Prozess. Oder wir machen tolle Stellenanzeigen oder hübsche Dinge auf dem Markt. Aber wenn du sagst, wir müssen intern, ist es immer eine Prozessoptimierung, nichts anderes. So.
Ja. Sehe ich ganz genauso, ehrlich gesagt. Und ja, Prozess klingt immer tatsächlich auch wieder sehr unsexy. Es ist ja wirklich, es ist nicht fancy. Ja, aber es ist so basic.
Du brauchst einen Prozess, der halt, und jetzt kommt so ein typischer lamer Beraterspruch, der auf die Organisation passt, aber so ist es. Wenn du grundsätzlich die irgendwas Automatisierungsbude bist und grundsätzlich im Business gewöhnt bist, sehr stark prozessorientiert zu arbeiten und das der ganze Laden ist, dann mal doch genauso Prozesse und gib die deinem Fachbereich, der kennt dich. Wenn du jeden Tag Shopfloor machst, im Business, mach doch im Stellenbriefing Shopfloor, nimm diese Tools so und prozessiere hinten von mir aus in deinen geraden Linien. Lass dessen Fachbereich nicht wissen. Ist doch völlig wurscht. So, also das heißt, pass deine Schnittstellen, deine Organisation schon an deine Kundenorganisation an. Das ist immer wieder in der Steuerung Demand Deliveries, wo baust du deine Recruiting-Produkte und wie lieferst du sie aus und wie hast du Inbound- und Outbound-Prozesse zu organisieren, dass es passt? Klar, jetzt wird es natürlich super komplex, aber ein Prozess ist ja auch was Komplexes und drum ist der Ratschlag, fangt einfach mal an zu malen und ich bin kein Freund von einfach mal machen, weil einfach mal machen eigentlich keine Profis. Einfach mal machen Leute, die Profis werden wollen. Profis wissen, was sie tun. Dann sind sie Strategen. Weißt du? So. Ja. Oder die wissen mal zumindest herauszufinden, wo die Fehler sind. Und machen dann nicht einfach mal, sondern machen es einfach mal gezielt. Und dann, ab dann finde ich es gut. Und drum, den Prozess aufzuzeichnen, sich eine Logik zu überlegen, wie man den Prozess aufzeichnet, Schnittstellen zu definieren, mal eine Zeitleiste drüber zu legen, wird schon mal reichen. Und diesen Prozess aber nicht in der stillen Recruiting-Kammer zu machen, sondern zu benchmarken und zu challengen oder wie man das dann auch immer nennt, mit der Business- oder Referentenpartner-Organisation einfach mal fragen, das so würden wir gerne arbeiten, haut das hin bei euch. 2 Stunden. So. Macht mal die Red Flags für euch, macht mal die Green Flags für euch, lasst uns da mal drüber reden. Wenn das Ding fertig ist, ab zu den Kunden, Hiring Managern. So wollen wir arbeiten, hier sind eure 4 Schnittstellen. Was wir dazwischen machen, ob wir die Stellenanzeige noch 23 Mal in eine Agentur schicken, noch ein Fotoshooting haben und vielleicht noch ein Video aufzeichnen, interessiert den Fachbereich nicht, der will das Ergebnis so. Also kannst du das für einen Hiring Manager Workshop quasi schon mal rausnehmen, außer du willst ein bisschen eine Leistungsshow machen, zum zeigen, lieber Fachbereich, guck mal, was wir alles noch im Hintergrund für dich tun. Wir tun nämlich ganz, ganz viel. Und so machst du, und wenn du das halt einmal gemacht hast, dann machst du es halt einmal im Jahr ein kleines Prozessaudit, wo du Zahlen drauflegst, wo du guckst, welche Schnittstellen haben funktioniert, welche nicht, welche Beschwerden kamen rein und dann optimierst du das Ding.
Schon wieder, Michael, so nebenbei streust du hier eine Tiefe an Wissen, die, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt, die diese ganze pragmatische Welt in eine Wiederkehrarbeit gießt. Also was ich jetzt gehört habe, ist, Und das fand ich tatsächlich richtig spannend. Hab einen guten Prozess, mach dir gut Gedanken, wie du was tun willst. Für dich intern Recruiting, stimm das ab mit den Schnittstellen, die auch notwendig sind. Aber dann fang an, die Sprache zu sprechen von deinem Fachbereich. Das heißt, wenn das irgendwie agile Softwareentwickler sind, dann versuch das, was du hast, in deren Sprache zu übergießen und nehm deren Realität an. Wenn es in der Produktion im Shopfloor ist oder prozessgetriebene Kollegen, dann nehmen die das, was du hast, mit Kusshand. Aber das quasi in deren Welt zu gießen und im Hintergrund nur das eigene Thema voranzutreiben, ich glaube, das ist mal wieder für mich ein sehr, sehr großes Basic, weil du anfängst, von deinem Empfänger aus zu denken. Weil der hat ja häufig, oder sie haben häufig das gleiche Ziel. Die wollen eine Stelle besetzen.
Ja.
Und wenn du da kompetent auftrittst und weißt, welche Schritte notwendig sind dafür, macht noch jeder Fachbereich mit. Weil die haben ja Lust, die Stelle zu besetzen, normalerweise.
Klar.
Und wenn denen klar ist, was dafür zu tun ist und welche Teil wir als Recruiting übernehmen und welchen Teil wir von denen dann auch brauchen, optimal. Dann hast du wieder eine Linie, eine gerade Funktion. Das heißt, im Endeffekt so den eigenen Prozess im Griff zu haben, ist ein extremes Basic, wie ich gerade raushöre. Ja?
Also im Griff zu haben und zu kennen. Also weißt du, nur einen Prozess mal und keiner kennt, bringt ja auch nichts. Also der muss schon gelebt und halt auch optimiert werden. Und dann, ich baue gerade ein Reifegradmodell, bist du auf Reifegradstufe 3 von 5.
Mhm.
Okay, so. Wahnsinn. Also dann bist du mal so, wie man sein kann.
Ja. Okay. Ich lerne gerade ganz viel.
Ich auch, deswegen habe ich auch keine Fragen. Ich lerne auch gerade enorm. Ich bin ja derjenige hier in dieser Runde, der auch Recruiting tatsächlich gemacht hat, aber lange nicht in der, um das Wort Reife zu nutzen, wie der Michael es jetzt hier aufzeichnet. Aber da kann man sich ordentlich was auf den Zettel schreiben, wenn man diese Podcast-Episode hört. Definitiv, ja.
Ich habe nochmal eine andere Frage in der Richtung. Also gehen wir mal davon aus, klingt Reifegrad 3 Grad, wie du es genannt hast. Das heißt, wenn du genau weißt, was du tust und warum und das im Griff hast und verstehst, was häufig dann eben auch kommt, ist, dass die Fachbereiche aber gar nicht liefern, was notwendig ist. Weil dann auch gesagt wird, ich kann die ja nicht zwingen. Mhm. Und das Thema Zwingen ist für mich auch organisationell getrieben. Also das heißt nicht, wie zwingt man, sondern wie setzt man eine Organisation auf, dass Zwingen nicht notwendig ist. Was ist dein Ansatz dazu, diese Ermächtigung, die es braucht, auch zu geben einer Recruiting-Organisation?
Um es ganz kurz zu machen, Leistung. Mhm. Also klingt jetzt hart, aber Recruiting ist ja quasi eine High-Performance- oder eine Leistungsdisziplin. Recruiting wird immer an Ergebnissen gemessen. Recruiting wird ja quasi sehr selten gemessen an, heute habt ihr aber mal eine schöne Stellenanzeige geschrieben oder ich habe dir mal ein Mangerie mitgebracht, weil du so tolle Interviews machst. Recruiting kriegt das Lob nicht immer mal, sondern kriegt Lob, wenn schnell gute Kandidatinnen da sind und man eine Stelle besetzt. Jo. So, das ist tatsächlich das Hauptding und wenn man dann Fluktuation noch senkt und also das ganze Speckgürtel drumherum, nennen wir es mal, noch macht, ist auch super. Das Zwingen. Ich höre immer in jedem Projekt, ich selber hatte das Problem als aktiver Recruiter, ich kann ja nichts tun, die melden sich nicht zurück. Mhm. Ja und nein. Wenn du vorne anfängst, wir sprachen über das Briefing-Gespräch, wenn du jetzt, nehmen wir mal an, schreiben wir mal ein bisschen in pinken Farben, du hast tatsächlich einen guten Prozess, du hast ein strategisches Kanalportfolio, eine Stelle kommt rein, du kannst sie einwerten und hast quasi schon einen Stellenausschreibungsprozess, auf den du zurückgreifen kannst. Und du kannst zum Beispiel schon sagen, das ist eine Stelle, die können wir nicht active sourcen, weil das ist eine Stelle, die bringen wir auf jeden Fall nicht zum Headhunter. Das ist eine Stelle, die schalten wir auf diesen drei Boards und gegebenenfalls noch die Performance dazu. Und dann geht die auf die Karriereseite und auf der Karriereseite wird ihr Google Ad, diesen ganzen Kram gemacht und du das schon im Briefing machst. Und quasi im Briefing nicht nur Fragen stellst, sondern Beratungskompetenz und Prozess- und Dienstleistungskompetenz rüberbringst. Und quasi sagst, okay, lieber Fachbereich, du hast geklingelt, du hast ein Problem, hier ist der Problemlöser. Ich habe verstanden. Du musst die Stelle besetzen. Habe ich die Stelle richtig verstanden? Dann erklär sie mir nochmal bitte. Das brauche ich, um sie gut zu besetzen. Und jetzt erkläre ich dir mal, wie wir das gemeinsam machen. Ich werte die Stelle in Box 14. Dann schalte ich die so aus. Guck, dann gucke ich da mal drauf. Dann melde ich mich mal bei dir. Sag, wie viele Leute da reingekommen sind. Und dann kannst du quasi schon Interviews blocken. Weil ich habe eine Studie dabei. In der Studie steht, nach 4 Wochen sind wir ein scheiß Arbeitgeber. So, also es ist ein bisschen überspitzt, aber ihr wisst, was ich meine. So. Ja. Also man kann viel über gutes Auftreten, Beratungskompetenz und Tun machen zum einen und dann über den Prozess mit technischen Hilfsmitteln sehr viel tun. Also wenn du einen Prozess hast, wenn du mit dem Fachbereich ja ausgemacht hast in den Workshops, wir geben uns 1 Woche bis zur Rückmeldung, wir geben uns 3 Tage bis zur Rückmeldung, frag ich immer, wie fix sind denn die 3 Tage? Ja, die sind fix. Das heißt, dann dürfen wir auch im Bewerbermanagementsystem sagen, die dürfen ab dem 3. Tag jede Stunde euch eine E-Mail schicken und euch dran ändern. Ja. Und so Sachen. Also das muss dann halt abklopfen und du brauchst schon irgendwie eine interne Handhabe, was du tust, aber die kommt nicht bottom-up, die kommt top-down. Die kommt immer top-down. Du musst dann...
Leute, das mal nochmal ein bisschen genauer. Was meinst du mit, die kommt top-down?
Von den Heads oder von den HR-Leitungen also, oder von den Abteilungsleitungen. Du musst...
Was genau muss da kommen? Ja?
Die Eskalationsstufe.
Okay. Mhm.
Also letztendlich müsstest du, also wenn wir das jetzt machen würden, würden wir das Konzept vorbereiten und sagen, unser Vorschlag ist, wenn nach dem 3. Tag nichts passiert, schickt man einen Reminder, wenn nach dem 4. Tag nichts passiert, schickt man nochmal einen Reminder und jetzt ist die Frage, was wollen wir tun? Lieber Abteilungsleiter, lieber HR-Leiterin, HR-Leiter am Tisch. Wollen wir einstellen, wollen wir nicht einstellen? Die Marktlage ist so, wir brauchen eine Lösung. Es funktioniert nicht, hier sind die Kennzahlen von den letzten 30 Prozessen. Mhm. Ich bin Dienstleister, ihr seid Löser. So, also dann spiele ich das ich immer in meinen Projekten tatsächlich an die richtigen Entscheidungspositionen, weil dann hat man auch ein Backing. Und sobald man dieses Backing hat, kann man dann wieder zu den Kollegen gehen, mit denen wir tagtäglich arbeiten und sagen, also, wir haben das jetzt mit unseren Chefs besprochen. Das ist jetzt die Lösung. So würden wir das umsetzen. Let's go.
Ja, ich habe es vermutet. Also das Thema Ermächtigung, klar, es kommt natürlich über Leistung, aber kommt am Ende zu den Hebeln, die wirklich auch die Relevanz haben. Das heißt, was passiert, wenn etwas nicht kommt? Das kann nur kommen, wenn dir quasi der Rücken gedeckt wird von dem Senior Management, dass die sagen, wenn nach der vierten oder dritten E-Mail, so wie du es gerade beschrieben hast, nichts kommt, dann machen wir die Stelle dicht. Punkt.
Nee, plötzlich, dann ist ja nicht besetzt.
Richtig. Oder wir sagen den Leuten, oder was auch immer. Also,
ich finde es immer, dann machen wir die Stelle zu dumm, weil dann fängst du ja wieder von vorne an.
Fair. Auch das stimmt. Ja.
Also, das ist das Falsche. Du musst ja relativ schnell beim Fachbereich erzeugen, sagen, Kollege Fachbereich, oder Kollegin Fachbereich, wir haben hier 5 Leute, die Bock haben auf das, was du suchst. Nimm dir doch mal eine halbe Stunde Zeit und guck zumindest 2 Lebensläufe an und sag mir, was ich damit tun soll. So. Und nicht, wir machen die Stelle zu, melde dich in einem halben Jahr und dann ist halt die Teamleitung in der Produktion immer noch nicht. Da rennen uns die Leute weg, wenn wir keine gescheite Führung haben, dann hat niemand was. Wir arbeiten ja für das Unternehmen, nicht für uns. So. Also, das heißt, wir müssen die Stelle besetzen, nach wie vor, egal was der Fachbereich tut oder nicht tut. Also müssen wir irgendwie gucken, so die Klassiker, Chef geht, Chefin geht, CC, wenn das nicht funktioniert, eskaliert es halt weiter, dann gibt es ein Gespräch. Es sind ja wenige, man kennt die ja eigentlich.
Das ist so.
Und mit denen muss man halt versuchen, ins Gespräch zu gehen. Und anders, glaube ich, geht es nicht, außer es gibt halt eine krasse Governance von Top-Down. Aber die darf nie Absagen heißen. Meine Meinung.
Ja, finde ich einen fairen Kommentar. Also für mich war der Grund, warum Stelle dicht, und das ist relativ simpel. Wenn es nicht wichtig genug ist, dann hat eine Rekruter und eine Rekruterin meistens noch genug andere Stellen, auf die man sich fokussieren kann, ohne quasi jemanden hinterherlaufen zu müssen. Ja, und das ist so der Punkt, wo ich sage, ja, du kannst noch 8-mal eskalieren, wenn da halt einfach nichts passiert. Dann ist das Thema nicht wichtig genug. Dann wären wir wieder aber ganz am Anfang. Habe ich den Prozess sauber aufgesetzt? Habe ich erklärt, was notwendig ist? Habe ich erklärt, warum sich melden so extrem relevant ist und den Unterschied macht? Wenn ja, und am besten noch irgendwo verschriftlich auf eine Art und Weise, darauf haben wir uns jetzt geeinigt für dich, lieber Hiring Manager oder liebe Hiring Managerin, dann ist für mich das Thema dann auch gut, dann war da irgendwas nicht richtig und die Prio ist dir doch nicht so wichtig. Ich wende mich jetzt meinen anderen 20 internen Kunden zu, weil die haben offensichtlich ernsthafte Probleme, die ich zu lösen habe. Ja? Weil das ist ja auch immer, das Hinterherlaufen kostet dich ja am Ende Zeit.
Klar, darum muss es schon strukturieren. Ja. Das bleibt, aber das werden wir in Teilen immer tun.
Ja. Wahrscheinlich. Es gibt immer Leute, die man hinterherlaufen muss.
Ich glaube, das ist ein hehrer Wunsch zu sagen, man arbeitet auf Augenhöhe, auch Recruiting-Business-Partner blicke ich nicht. Und so, Recruiting ist ein Dienstleistungs-Business, wird ein High-Performance-Business bleiben und ist immer nachgelagert an die Kunden.
Schon, aber ich finde auch, das lässt sich auf partnerschaftlicher Augenhöhe eben unbedingt abarbeiten.
Unbedingt. Ja. Ich gehe auch partnerschaftlich und kaufe mir eine Banane.
Genau.
Aber trotzdem bin ich Kunde und er Anbieter oder sie.
Das ist richtig, aber aus meiner Sicht, auch als Anbieter kannst du einen Kunden, der nicht passt, ablehnen. Und das ist die Freiheit, von der ich spreche und die für mich auch Partnerschaft bedeutet. Weil wenn einfach viele der Themen, die notwendig sind für gemeinsamen Erfolg, nicht geliefert werden können, dann ist die Gegenseite einfach gerade noch nicht so weit, weil es noch nicht genug wehtut. Ich spitze das jetzt mal zu, weil irgendwas anderes wichtiger ist. Ja. Und
jetzt spitzen wir es mal ganz zu. Ihr zwei seid aber dann nicht das Unternehmen. Und wir müssen fürs Unternehmen Probleme lösen.
Richtig, davon gibt es ja dann noch 20 andere.
Die fürs Unternehmen die Verantwortung übernehmen. Dann ist es halt nochmal eine andere Hierarchie. Wenn du privat Bananen verkaufst und ich in den Laden komme und sage, dir verkaufe ich keine, ist es deine private Entscheidung, an mich nicht zu verkaufen. Oder deine unternehmerische Entscheidung als Eigentümer des Unternehmens.
Ich würde dir sofort Bananen verkaufen.
Ich habe vorher Bananen gekauft, darum sage ich das jetzt gerade als Beispiel.
Nein, aber ich glaube, wir sind uns grundsätzlich einig. Das ist eine
philosophische Diskussion, die wir da führen. Ja. Aber letztendlich ist Absagen immer Mist. Ich meine, die Kandidaten, die am unteren Funnel sind, wenn du den unteren Drittel Funnel nimmst, sind halt auch die teuersten. Das sind die wertvollsten. Korrekt. So. Weißt du, so, die haust ja nicht einfach weg.
Wenn sie denn noch da sind nach dem ganzen Eskalieren, ja, definitiv. Also ich glaube, wir meinen das Gleiche. Natürlich, jede Funktion, die dem eigentlichen wertschöpfenden Funktion in einem Unternehmen zuarbeitet, bleibt eben auch eine zuarbeitende Funktion. Ja. Es lässt sich trotzdem aber auf partnerschaftlicher Augenhöhe
arbeiten. Bin ich 100% dabei. Das ist auch immer das Ziel, wo man eine Organisation hinbringen muss, dass es quasi in Tandem besetzt wird. Weil ein Bewerber ist es ja erstmal egal, wer welche Rolle hat, der sieht das Unternehmen als Namen. So, und der kapiert ja auch nicht, welche Abteilung und so. Der geht da hin und sagt, ich habe jetzt bei Unternehmen WIT ein Vorstellungsgespräch, und dann sitzen da zwei Personen und meistens blicken die ja auch gar nicht, wer was macht, sondern das ist mein zukünftiger Vorgesetzter. So, alles cool. Aber somit darf man die internen Probleme ja auch nicht nach außen kehren, so mit Abteilungen und so ein Kram. Das darf nicht kommen. Wenn man es systemisch, strukturell anguckt, bleibe ich dabei, Recruiting ist Kunde, hat Kunden, hat Dienstleister, muss eine Dienstleistungsorganisation aufbauen, diese optimal managen und da Strukturen haben, um Produkte und Strategien in verschiedene Richtungen zu transportieren. Ja. So,
und da bin ich organisationell, systemisch bin ich da bei dir. Also so auf jeden Fall. Ich glaube, auf der individuellen Beziehungsebene ist es für mich eine andere Geschichte. Also einfach die eigene Kompetenz so zu platzieren, auch als Organisation, dass, obwohl man Zulieferer ist, am Ende die eigene Kompetenz wertgeschätzt wird im Unternehmen. Aber am Ende bleibt es, da hast du recht, am Ende ist es die Leistung. Ja. Wenn wir uns in Schönheit sterben, dann sind wir die größten Partner und sagen, alle stellen immer zu, machen sie alle immer und sagen Kandidaten ab und besetzen keine Stelle, dann ist es am Ende auch wurscht, ob wir Partner sind, weil dann geht die Organisation definitiv unter. Ja,
genau. Das ist es. Und ist auch immer ein bisschen natürlich auch eine unternehmerisch-kulturelle Geschichte. Da spiegelt halt die Unternehmenskultur grundsätzlich auch rein, wie man miteinander zusammenarbeitet.
So. Ich glaube, wir haben heute insgesamt eine Folge aufgenommen, wo sich wahrscheinlich Führungskräfte und Strategen im Recruiting wiederfinden, weil wir viele Themen besprechen, die man wahrscheinlich im Alltag eines oder einer Recruiterin gar nicht so stark wiederfindet, bis auf die Themen, hab deinen Prozess im Griff und auch deine Fachbereiche. Daher stelle ich dir vielleicht zum Abschluss eine etwas andere Frage. Wenn ich jetzt Führungskraft bin im Unternehmen, bin entweder spezialisiert auf Recruiting oder HR-Leiter oder sonstiges und ich will meine Organisation für Recruiting optimal gestalten. Fallen dir vielleicht ein, zwei, vielleicht sogar drei Basics ein, wo du sagst, fang morgen an, daran zu arbeiten und schon ist es besser?
Such Probleme, auch wenn es dumm klingt. Ich erkläre es vielleicht noch. Aber letztendlich gehen ja Optimierungen immer mit, man nennt es auch nicht Herausforderungen, aber los. Das heißt, guck an, wie ist deine Marktperformance? Bekommst du genügend Bewerbungen? Ganz einfach. 10 Bewerbungen pro Stelle, dann weißt du ungefähr, bekommen wir zu viel, bekommen wir zu wenig. Bekommst du bloß 2 Bewerbungen im Schnitt pro Stelle, weißt du schon mal, ich habe ein Marktthema. Guck dein Funnel an. 100% oben rein, ich stelle bloß 0,5% davon ein, ich habe ein internes Thema. Fang an, den Funnel aufzuzeichnen mit den Hauptsteps. Vorauswahl, erstes Interview, zweites Interview, Einstellung. Schreib da die Kennzahlen daneben und mach die Conversions. Falt ein Muster auf, dann hast du da schon wieder Optimierung. Und dann mal einen Prozess dazu.
Sehr schön. Ist sehr pragmatisch, vor allem auch, guck dahin, wo die Probleme sind. Und dann habe ich rausgehört, fang an, Daten zu sammeln, weil das hilft. Weil ohne da Daten kommst du da auch nicht voran. Sehr schön. Stefan, du warst heute ein bisschen stiller. Gibt es irgendwas, was dir auf der Zunge brennt und sagst, das will ich dem Michael und die Runde jetzt einfach nochmal gefragt haben, bevor...
Mein Mikrofon war heute Schrott, deswegen hat man mich jetzt weniger gehört. Nein, Spaß beiseite.
Da kann ich mich auch ganz gut zurücknehmen. Deswegen sind wir ja auch Co-Hosts, Arthur. Das ist, also Recruiting ist ein, ist so ein Spezialfeld und da haben sich jetzt zwei Spezialisten auf der Ebene duelliert und das meine ich sehr wertschätzend. Deswegen muss es da von mir gar nicht so großartig noch Fragestellungen reingeschüttet werden. Für mich war das jetzt wirklich über 30 Minuten wirklich Input ohne Ende, der nacharbeitet, auch bei mir. Und dieses am Ende, ganz ehrlich, such nach einem Problem, das ist für mich kleben geblieben. Das finde ich gut als Basic.
Ja, weil ich das unbedingt noch sagen muss, ich würde mich im Traum nicht mit Michael duellieren. Das wäre David gegen Goliath. Das war schon für mich so nebenbei, ist mein Gehirn losgelaufen und hat sich cool überlegt, das, was ich gerade alles gehört habe, was mache ich damit eigentlich? Also auch ich muss ordnen. Also vielen Dank. Also es war für mich super interessant. Ich glaube, wir haben nochmal ganz andere Themen angeschnitten als sonst. Und danke dir, Michael, für deine Zeit. Ich fand das sehr, sehr spannend.
Danke,
und
Michael.
Sende auch von mir. Bitte. Grüße zum Bodensee zurück. Wünsche dir einen wundervollen Tag und euch da draußen danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.
Ciao zusammen. Tschüssi.